Es begann mit einem Tisch am Straßenrand und einem Zettel mit der Aufschrift zu verschenken. Ich brauchte Möbel für eine neue Wohnung. Da kam mir das Fundstück gerade recht. Ich lud es auf den Dachgepäckträger meines Kombis und fuhr damit in mein neues Zuhause. In den nächsten Tagen fand ich, ohne dass ich danach gesucht hätte, noch einen Korbsessel und einen Stuhl auf dem Gehweg. Ein Freund gab mir den Tipp, zusätzlich bei eBay Kleinanzeigen in der Rubrik zu verschenken, nach Dingen Ausschau zu halten, die ich benötigte. So organisierte ich mir innerhalb weniger Wochen Bücher und Küchenregale, einen Schreibtisch, ein Bett, ein Sofa und eine Kommode. Nie hätte ich es für möglich gehalten, eine Wohnung auf diese Weise und vor allem in so kurzer Zeit einzurichten.
Hat etwas gelitten bei einer Party. Der Deckel ist abgebrochen, aber ist noch wunderbar funktionstüchtig.
Mein Bruder schenkt mir einen Plattenspieler, der unseren Eltern gehört hat.
Ich habe jetzt einfach auf Digital- und Bluetooth-Lautsprecher umgerüstet und es war mir doch wert, dass er in wirklich gute Hände kommt und ist ja auch ein Gegenstand mit Geschichte. Ich finde auch gut, wenn die Gegenstände, die man benutzt, einfach so eine Geschichte haben.
Ich erinnere mich daran, wie der Player zu Hause in der Schrankwand stand und mein Vater bei jeder Gelegenheit die überlegene Technologie des Gerätes gelobt hat.
Das ist ein Tangentialplattenspieler. Das war wie so ein Flaggschiff der Hi-Fi-Flotte.
Tangential-Hi-Fi. Das ist quasi Hi-Fi-Geschichte.
Ja.
Na gut, ich danke dir.
Sehr gern.
In einer der Umzugskisten finde ich alte Platten meines Vaters, die schon damals auf dem Tangentialplattenspieler gelaufen sind. Während der geschenkte Soundtrack meiner Vergangenheit im Hintergrund scheppert und sich geschenkte Dinge in der Wohnung allmählich zu einem Ganzen fügen, denke ich darüber nach, was mein Bruder gesagt hat. Er finde es gut, wenn Gegenstände eine Geschichte haben. Das passiert, wenn sich die Persönlichkeit des Schenkenden mit dem Materiellen, also dem Geschenk, verbindet. In diesem Fall ist es die Person meines Vaters, dessen Geschenk mich über den Umweg meines weiterschenkenden Bruders erreicht und Erinnerungen weckt. Doch es gibt auch weniger erinnerungsträchtige Alltagsgegenstände, die man entsorgt, verkauft oder eben weiter verschenkt, wenn man sie nicht mehr benötigt. An Menschen, die dafür noch Verwendung haben. Mir gefällt die Vorstellung, eines Tages, wenn ich hier wieder ausziehe, die Billy-Regale, die ich gerade mit Büchern fülle, wieder zu verschenken.
Meine These ist im Grunde, dass die Gabe der Kind des Sozialen schlechthin ist.
Ja, und das eine Veranstaltung ganz in der Nähe meiner neuen Wohnung. Der Soziologe Frank Adloff stellt sein Buch Politik der Gabe vor. Darin geht es um nicht mehr und nicht weniger als ein anderes Zusammenleben, wie es im Untertitel heißt. Der Mensch, so Adloff, sei nicht nur ein Homo economicus, also ein egoistischer Nutzenmaximierer, sondern ebenso ein Homo donator, ein gebendes soziales Wesen.
Da gibt es auch viele interessante Hinweise aus verschiedenen Forschungssträngen, die darauf hindeuten. Säuglings- und Kleinkindforschung. Es zeigt sich nämlich beispielsweise, dass 2- bis 3-jährige Kinder, die sozusagen noch wenig sozialisiert wurden, denen noch nicht beigebracht wurde, anderen zu helfen, dass die spontan, wenn sie irgendwie eine Problemsituation entdecken, irgendwas beobachten, dass sie dann spontan hingehen und anderen helfen. Von daher sagt man jetzt in diesen neueren Diskussionen, auch in der Biologie, Menschen sind ultrasoziale Wesen.
Nach der Veranstaltung erzähle ich Frank Adloff von den Einrichtungsgegenständen, die ich ohne Gegenleistung bekommen habe, und stelle ihm ein paar Fragen. Wo steckt eigentlich der soziale Kitt, will ich von ihm wissen, wenn ich eine Kommode am Straßenrand geschenkt bekomme, ohne dass ich dem Besitzer begegne? Oder wenn ich einen als Geschenk inserierten Stuhl abhole, mich bedanke und den Gebenden anschließend nie wiedersehe? Was für eine soziale Bindung ist dadurch entstanden?
Wenn Sie beschreiben, dass Sie überlegen, wenn ich mal ausziehen sollte aus der Wohnung und dann könnte ich ja zurückgeben, zeigt, dass da was nachhallt. Also das ist sozusagen, obwohl Sie jetzt vielleicht mit den Personen, die die Möbel gegeben haben, die haben Sie nie gesehen oder werden Sie nicht wiedersehen und so weiter. Diese soziale Beziehung besteht nicht, aber es hat irgendwie einen Nachhall gehabt. Sie fühlen sich irgendwie in Bindung zu anderen und die können irgendwie sehr allgemein und abstrakt sein. Und da ist sozusagen ein Bindungseffekt dann festzustellen gegenüber der Gesellschaft insgesamt. Und das wäre beim Tausch nicht der Fall. Dann wäre das ein punktueller Tausch gewesen und die Beziehung ist damit vorbei. Man ist quitt und kann wieder seiner Wege gehen. Und bei Gabebeziehungen ist man eigentlich nie quitt miteinander.
In der Tat habe ich bald Bedenken, eine Art schlechtes Gewissen. Gibt es nicht Menschen, die diese Dinge viel dringender benötigen, frage ich mich. Kann man einfach so, ohne nennenswerte Gegenleistung, Sachen einsammeln und sich in die Wohnung stellen? Ich habe das Gefühl, nicht nur nehmen zu können, auch etwas geben zu müssen. Bei eBay Kleinanzeigen stoße ich auf eine Annonce. Jemand bittet um Pfandflaschen. Bei mir hat sich eine größere Menge Leergut angesammelt. Ich schreibe ihm, dass er sie gerne abholen könne. Schon am Nachmittag kommt er vorbei.
Hallo. Darf ich reinkommen? Ja, klar. Ja, Flaschen habe ich hier schon mal zusammen.
Mike ist ein junger Mann, dem man nicht ansieht, dass er die paar Euro vom Flaschensammeln benötigt. Ich biete ihm einen Kaffee an und er erzählt mir, dass er nach längeren Krankenhausaufenthalten und einer Kündigung seines Bürojobs nun als Sport- und Fitnesskaufmann noch einmal neu anfangen will. Bis er einen Ausbildungsplatz gefunden hat, lebt er von Hartz IV und sammelt Leergut, um sich und seiner Freundin, mit der er gerade zusammengezogen ist, ein paar Extras wie einen Besuch im Heidepark zu finanzieren.
Das, was ich bekomme, das ist ein schöner Spruch. Es ist zu viel zum Sterben, aber zu wenig zum Leben. Man kommt gerade so über die Runden, aber man kann sich nie wirklich was leisten, man kann sich nie was gönnen. Jedes Mal, wenn man auf eine Aktivität eingeladen wird, muss man sich überlegen, kann ich mir das jetzt erlauben? Oder ist es dann am Ende des Monats so eng, dass ich dann vor leeren Tellern stehe? Und das hat mich dann auf die Idee gebracht.
Hast du irgendwie so eine Übersicht, wie viel du ungefähr damit so im Monat verdienst?
Wenn es gut läuft, würde ich sagen 100 bis 150. Und wenn es schlecht läuft, sage ich 50 bis 100. Aber in der Regel sind es gut und gerne 100 Euro mal ebenso.
Und machst du das jeden Tag?
Ich mache es nebenbei. Also es ist nicht so, dass ich jetzt exzessiv losgehe. Dazu bin ich auch zu faul. Deswegen habe ich diese Kleinanzeige gemacht, damit mich dann Leute anschreiben, wenn sie sehen, oh ja, ich habe wieder viel zu viel Pfand rumliegen und hey, da ist eine Anzeige, dann kann er das doch abholen. Warum nicht? Aber jetzt den ganzen Tag so quasi, als wäre das ein Nebenberuf, mache ich das nicht. Da kann ich mir dann lieber auch einen richtigen Beruf suchen und dann richtig Geld verdienen und lerne dabei auch noch was.
Doch Mike holt nicht nur Leergut ab, um seinen Etat aufzubessern. Wenn ihm und seiner Freundin etwas in ihrer gemeinsamen Wohnung nicht mehr gefällt, verschenken sie es auf eBay Kleinanzeigen und suchen sich dort gegebenenfalls auch etwas Neues.
Wir haben letztens locker 50 Bücher verschenkt. Wir hatten eine Wohnwand, die wir nicht mehr haben wollen. Die Wohnwand haben wir verschenkt. Wir haben eine alte Couch verschenkt, weil wir uns eine neue, also auch über zu verschenken, bei Kleinanzeigen geholt haben tatsächlich. Ja, so wird man Zeug los und so gibt man Zeug. Das ist auch ein schönes Gefühl, wenn man weiß, man hilft damit jemandem, der auch nicht so viel hat.
Während Mike die Pfandflaschen in seinen Hacken-Porsche lädt, wie er liebevoll seinen Einkaufstrolli nennt, erzählt er von seinem Kleinwagen, den er ebenfalls über das Flaschengeld finanziert, dessen Benutzung sich aber erst bei einer noch größeren Leergutmenge lohnen würde. Auch Möbel transportieren er und seine Freundin effektiv und kostensparend.
Wir haben uns bei einer Transportfirma einen Transporter geliehen und sind dann zu dem Herrn hingefahren, sind in den vierten Stock hoch, haben uns seine Couch geholt. Währenddessen haben wir unsere Couch schon mal abgebaut und haben sie parallel dann auch schon bei Kleinanzeigen drin gehabt zu verschenken. Und kurz darauf hat sich dann wieder jemand gemeldet. Der wollte dann diese Couch haben und dem haben wir dann auch geholfen, die Couch runterzutragen und sind dann quasi unsere Couch losgeworden für Umme und haben für Umme eine neue Couch bekommen. Ja, das ist ein Geben und Nehmen tatsächlich.
Nachdem Mike mit seinem Hacken-Porsche von dannen gezogen ist, erschrecke ich über mich selbst, weil ich mir eingestehen muss, dass der fitte, lebenstüchtige junge Mann meinem Bild von einem Bedürftigen irgendwie nicht entsprochen hat. Kaum habe ich ein paar leere Flaschen verschenkt, schon erhebe ich Anspruch auf Samaritertum. Ist es nicht gerade dieser Eigennutz beim Schenken, der das Geschenk diskreditiert, es zu einem Almosen werden lässt? Hatte ich dem Soziologen Frank Adloff nicht richtig zugehört, als er sagte,
das Geben dürfen wir jetzt auch nicht idealisieren und nicht nur denken, dass es Solidaritäten stiftet. Also es gibt klassische Formen des Gebens, beispielsweise die bürgerliche Philanthropie, die eigentlich Hierarchien stiftet und erhält. Also dass die oberen Schichten sozusagen aus bestimmten Wohltätigkeitsmotiven heraus den unteren Schichten etwas zukommen lässt. Und die dann aber dadurch, durch diese Gabe, die sie annehmen, in eine niedrige Position gedrängt werden.
Das Geben oder Schenken, so Adloff, geschehe selten nur aus Eigennutz oder purem Altruismus. Meist seien es Mischformen, die zu einem Geschenk, einer Gabe führten. Auch Spontanität und Sympathie spielten beim Prozess des Schenkens eine wesentliche Rolle.
Wenn ich das Gefühl hätte, jemand gibt mir nur, weil er muss, oder nur aus Eigeninteresse heraus, also wenn die Spontanität fehlt oder auch die Sympathie, das Interesse am anderen, dann würde die Gabe eigentlich von mir nicht mehr als solche angesehen werden. Dann würde ich sagen, sie geben mir ja gar nicht eigentlich etwas freiwillig und mit Interesse am anderen und dann würde ich diese Gabe vielleicht auch gar nicht annehmen wollen. Dann würde sie sich, könnte man sagen, annullieren. Also zu der Gabe gehört, dass auch Momente von Freiheit und Interesse und Sympathie für andere drin liegen.
Ja, auch das am Spiel.
Ja, ein großer Spiegel.
Ein Knopf fehlt zwar, aber den könnte ich dir auch noch schenken.
Der passt ja passen.
Super. Das befreundete Künstlerpaar Iris und Daniel hat mir einen Mantel geschenkt. Einfach so.
Also es ist so eine alte Schule vielleicht, dass man denkt, das soll irgendwo hin, wo es hingehört und nicht auf Müll oder in den Keller oder so. Die Idee, dass man Sachen weitergibt und schenkt als verbindendes Element, ist natürlich bei mir ganz groß. Also.
Und der Mantel, wie seid ihr da auf mich gekommen?
Ja, du hast zufällig gemailt, glaube ich. Stimmt. Und dann hatten wir den und Daniel fand den total schön, aber es viel zu groß war er. Und dann dachte ich, sag mal, wie groß ist Ralf eigentlich? Und dann hast du gesagt, größer. Und dann war gleich klar, ah ja, der könnte passen. Und vom Stil halt auch. Also irgendwie so, du schreibst Krimis mit hochgereckten Kragen.
Ja, ich habe ja auch gleich hochgeschlagen.
Ja, siehst du? Ja.
Und habt ihr den auch geschenkt bekommen oder gefunden? Oder?
Wo ist der her? Weißt
der war beim Flohmarkt, glaube ich, hat eine Frau,
genau,
also eben auch, die hatte total schöne Sachen an dem Stand und hat gesagt, ich kann das nicht mehr mitnehmen. Möchtet ihr was geschenkt?
Ja.
Okay, Glück gehabt.
Ja, ne? Passt doch.
Ja, vielen Dank.
Auch Iris und Daniel haben viele Möbel und Stücke für ihre Wohnung geschenkt bekommen oder als zu verschenken auf der Straße gefunden.
Das hast du auch von der Malerin unten geschenkt bekommen, dieses alte,
das
wie heißt das,
ja.
Paravon.
Leider fehlt ein Fuß.
Das Sofa haben wir auch mal bei dem Umzug vom, diese Chaise Longue.
Oder hier der Drucker zum Beispiel, den hast du auch geschenkt bekommen.
Der war aus so einer Klinik. Ja.
Stuhl auch gefunden, ne?
Den nee, Sessel. Stuhl geschenkt von Nachbarn.
Ach so. Seit circa 10 Jahren, sagt Daniel, findet eine Art Bewusstseinswandel statt. Was früher, auch wenn es noch brauchbar war, oft als Müll im Container gelandet ist, werde heute in Kisten mit der Aufschrift zu verschenken auf die Straße gestellt.
Wenn dann erstmal das Logo Müll drauf ist, dann ist es für viele tabu.
Ja.
Das ist dann, glaube ich, mit den Schenkeboxen dann wieder was anderes, weil dann hat es nicht den Müllstempel, sondern es ist wieder zu verschenken. Und dadurch ist es dann vielleicht auch die Hemmschwelle wieder
gesunken. Nee, ist der soziale gesunken. Aspekt.
Genau, ja, dann ist es nicht mehr ganz so mit diesem Müll. Also wenn du auf die Kippe fahren würdest und da rumstochern, dann würdest du wahrscheinlich nicht mehr so sozial angesehen sein, als wenn du mal in der Straßenecke in eine Schenkebox reingreifst. Ne?
Das
ist
dann,
obwohl es gibt immer noch, selbst da so eine kleine Hürde, merke ich.
Ja,
also so einfach so beim Spazieren oder Langschlendern in so eine Box, die einfach da steht, merke ich immer noch so, dass es ein bisschen so ein Schmuddel-Image hat, wenn da so Klamotten drin liegen oder so Schuhe.
Ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass du das machst, ehrlich gesagt, mit deiner Wohnung, dass du die mit Sperrmüll einrichtest. Also wir machen das ja auch. Und
Sperrmüll sagst du schon, siehst du?
Nein, in Anführungsstrichen Sperrmüll, was rausgestellt. Ne?
In einem Zimmer ihrer geräumigen Altbauwohnung lagern Iris und Daniel Dinge, für die sie noch keine Verwendung haben.
Das ist euer Lagerraum. Wow.
Das Zimmer, wo wir alles reinpacken.
Der Raum ist vollgestellt mit Möbeln und Sachen. Ein altes, schönes Sofa, eine ausgestopfte Wildkatze, eine Sammlung von Gesangsbüchern und Bibeln. Iris und Daniel sammeln auch Dinge, um sie weiter zu verschenken. An Menschen, denen sie damit eine Freude bereiten können.
Man könnte fast schon sagen, es ist eine Lebensphilosophie. Ich nehme und gebe weiter. Heute gehe ich auch zu einer Schriftstellerin, die hat eine 12-jährige Tochter. Dann habe ich sofort 3 Bücher da, wo ich denke, und ein Kleid habe ich auch noch, wo ich schon denke, okay, so gut kenne ich die jetzt nicht. Ich frage sie erst mal, aber wenn das passt, schenke ich ihr das. Ja, man stiftet auch Beziehungen durch Schenken.
Es sei einfacher geworden, etwas zu verschenken, meint Iris. Die Beziehungen seien unkomplizierter, weniger anonym und direkter, auch durch das Internet.
Also ich merke das, wenn ich was auf eBay Kleinanzeigen verschenke, ne, und jemand kommt, dann war das früher so, oh, wer kommt da? Man lässt sich am besten noch den ganzen Namen sagen und dann einen Termin ganz detailliert. Und jetzt ist es so, ach, ich wohne um die Ecke, ich komme gleich mal vorbei. Und man hat nicht mehr so eine Berührungsängste. Und gestern kam ein alter Opa und hat so einen Standmixer mitgenommen. Dann habe ich gesagt, ich kann Ihnen den auch runtertragen oder ja, und er wohnt hier gleich um die Ecke, hat er dann erzählt. Also man kommt sofort ins Gespräch.
Bei Spaziergängen durch meine neue Wohngegend bemerke ich, dass sich bestimmte Ecken bereits als Orte etabliert haben, an denen Dinge abgestellt werden, die zu verschenken sind. Nichts, auch nicht der alte Schreibtischstuhl, den ich dort platziert habe, wartet lange auf einen Interessenten. An einer frequentierten Straße entdecke ich einen aus Paletten, Holzkisten und Brettern zusammengezimmerten begehbaren Schrank. Darin stapeln sich Bücher, CDs, Kleidungsstücke und Geschirr. Einem Schild entnehme ich, dass es sich um eine Box handelt, in der Dinge anonym verschenkt werden können. Giftboxes, wie die Gabencontainer neudeutsch genannt werden, gibt es mittlerweile in ganz Deutschland, erfahre ich im Internet. Selbst nach Frankreich, Schweden, Kanada und in die USA hat sich die Idee einer von Anwohnern verwalteten Schenkstube schon verbreitet. Giftboxes sind eine Art Open-Air-Variante der Umsonst- oder Kostnix-Läden, von denen es bereits knapp 100 in Deutschland gibt. Einer dieser Umsonstläden befindet sich ebenfalls in meiner Wohngegend. Dorthin bringe ich ein paar Schallplatten und Bücher, die ich selbstständig in ein Regal einsortiere. Das Einsortieren sei wichtig, erklärt mir Felix, ein junger Mann mit Rasterlocken, der im Eingangsbereich auf einem Sofa sitzt. Die Leute, die hierher kämen, seien nun mal keine Kunden.
Na, Kunde setzt aus meiner persönlichen Dienstleistungsverhältnis voraus und unser Verständnis vom Laden ist aber eben explizit nicht, dass wir was für die Leute tun, die herkommen, sondern dass die Leute es füreinander tun und das äußert sich für mich auch darin, dass wir zum Beispiel die Sachen nicht einräumen, sondern wenn jemand kommt und uns einen Sack in die Hand drückt irgendwie, dann sagen wir, hey, ich fände es irgendwie schön, wenn du das selbst einräumst und dann war es auch zum Teil schon so, dass Leute sagen, dann nee, habe ich keine Lust drauf und dann habe ich einzelne Leute auch gebeten, dann die Sachen lieber wieder mitzunehmen, so, wo sich auch Leute vor den Kopf gestoßen fühlen irgendwie, aber es wieder entspricht sozusagen nicht meinem Grundverständnis davon, warum ich das hier mache. Es ist ein selbstorganisiertes Projekt von Menschen für andere Menschen so und ich tue es nicht für die anderen und deswegen sind es sozusagen eben auch keine Kunden, sondern es sind eben Ladennutzer und Nutzerinnen.
Der eigentliche Laden befindet sich im hinteren Raum. Hier hängen Mäntel und Jacken dicht nebeneinander. In Regalen liegt Kinderspielzeug. Eine Holztreppe führt zu einer Galerie, auf der sich die Elektronikabteilung des Ladens befindet. Ein paar alte Drucker, eine Tastatur, allerlei Kabel und Computerbildschirme. Die Beschäftigung mit solidarischer Ökonomie brachte Felix auf die Idee, gemeinsam mit einem Freund ein spendenfinanziertes Geschäft zu eröffnen, in dem Dinge ohne Gegenleistung erhältlich sind.
Es ist auch häufig so, dass Leute erstmal herkommen und nicht so ganz nachvollziehen können, dass sie tatsächlich Dinge einfach so mitnehmen können und dass sie uns auch nicht danach fragen müssen. So, es führt auf jeden Fall zu Irritationen, weil die Leute sehr drin sind in dem Denken, wenn ich was mitnehme, muss ich auch was mitbringen. Oder Leute wollen unbedingt was spenden, weil sie nicht einfach nur was mitnehmen wollen. Zeigt irgendwie, dass die Grundidee des Ladens offensichtlich schon einer bestimmten sozialisierten Logik, irgendwie, die in uns drin ist, irgendwie widerspricht.
Ein junger Mann mit Rucksack und 5-Tage-Bart interessiert sich für ein Computerspiel. Ich frage ihn, ob er öfter hier ist.
Ja, so montags und Mittwoch bin ich hier. Aber so regelmäßig?
Ja, es geht so, ja.
Und wie nutzt du das hier? Bringst du auch was mit, was du nicht mal brauchst?
Ja, wenn ich was nicht brauche und so, dann, ja, das kommt nur vielleicht mal einmal im Monat vor. So.
Die Leute, die den Laden nutzen, sind aus meiner Perspektive so zum einen Leute aus dem alternativeren, in Klammern linken Spektrum so und zum anderen irgendwie Leute aus, was man eben klassisch als sozial schwächer bezeichnen würde, die darauf auch ein Stück weit angewiesen sind und die auch aber ab und zu dann auch uns ihre Bedürftigkeit nachweisen wollen, was wir natürlich irgendwie nicht wollen, weil sozusagen aus unserer Perspektive ist der Laden für alle da so.
Bei uns ist es halt so mit Kind und ist ja alles nun mal extrem teuer und das ist schon irgendwie echt eine Entlastung, so finde ich. Braucht dann auch nicht bei seinem Vater groß rumbetteln oder fragen, kannst du mal, sondern es ist irgendwie, fühle ich mich da irgendwie unabhängiger so als alleinerziehende Mutter und ja, so halt.
Das Stopfen sozialer Löcher, meint Felix, sei jedoch nicht die Grundintention des Ladens. Vielmehr solle er als Alternative zur Konsumgesellschaft beispielhaft wirken. Mutmachende Ansätze für eine Art Schenkökonomie, wie sie der französische Soziologe und Ethnologe Marcel Mauss in seinem Essay Die Gabe 1923 erstmals beschrieben hat, sieht er auch anderswo.
Also zum Beispiel gibt es ein interessantes Projekt, die versuchen, nicht kommerzielle Landwirtschaft zu betreiben. Das bedeutet, dass Leute, die Lust haben, bei der Kartoffelernte zu helfen, hinfahren und die ernten. Und diese Kartoffeln werden dann innerhalb eines Netzwerks verschenkt. Da haben dann nicht unbedingt die Leute, die geholfen haben, kriegen die Kartoffeln, sondern es sind dann eventuell auch ganz andere Leute, die einfach nur einen Bedarf angemeldet haben.
Die Frage ist, wie kann eine Ökonomie ganz anders funktionieren? Und da glaube ich, dass man auf intelligente Art und Weise bestimmte Prinzipien wie Tausch und Gabe miteinander kombinieren könnte.
Auch der Soziologe Frank Adloff ist davon überzeugt, dass das Geben oder Schenken in unserem Zusammenleben künftig eine größere Rolle spielen sollte. Als sozialer Kitt eben, der das Gemeinwohl stärkt.
Ich würde jetzt nicht dafür plädieren, das Geld abzuschaffen und es gibt irgendwie keinen Tausch mehr oder so etwas. Ich glaube, dass man ganz intelligent so Dinge miteinander verknüpfen kann. Und da gibt es dann auch Beispiele wie die Genossenschaften, eine Organisationsweise des Wirtschaftens aus dem 19. Jahrhundert herrührend, wo Prinzipien von Selbstorganisation, Demokratie, Gabebeziehungen und Tausch ineinander greifen können und die auch ganz gut funktionieren können. Und insgesamt funktioniert jetzt aber das Gros der Ökonomie so, dass es nicht darum geht, irgendwelche Gemeinwohlaspekte zu stärken oder irgendwie Güter, die nachhaltig sind und die man wirklich braucht, herzustellen, sondern es geht eigentlich nur darum, den Kreislauf an Kapitalakkumulation am Laufen zu halten.
Anzunehmen, dass das Schenken tatsächlich die Konsumlogik der Marktgesellschaft außer Kraft setzen könnte, wäre sicherlich naiv. Allerdings spüre ich noch immer diesen Bindungseffekt, den Nachhall, von dem Frank Adloff gesprochen hat, das Gefühl, bei Gelegenheit etwas geben zu wollen, ohne es zu müssen. Wenn ich Dinge loswerden möchte, inseriere ich nun ganz automatisch in der Rubrik zu verschenken. Früher hätte ich mich gefragt, was der jeweilige Gegenstand noch wert sein könnte und einen Preis als Verhandlungsbasis festgelegt. Ein Bewusstseinswandel?
Ja, das sind Anzeichen dafür, würde ich sagen, dass das Zeichen sind für so einen Wandel. Tatsächlich diese Vorstellung, die Dinge sind ja noch sinnvoll, warum sollen die auf den Müll, ne? Das ist also nicht nachhaltig, anderen könnte das noch nützen. Also dass sozusagen andere Perspektiven mit hineinkommen und nicht nur der individuelle Nutzen, kann ich da jetzt noch 20 Euro mitverdienen. Und das sind eigentlich positive Anzeichen.